Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast ein sehr frostiger Gast heute Morgen. Der gute Fabian von Game One ist da. Guten Morgen.
Genau. Zu meinem wahrscheinlich Spiel des Jahres, also nein, das ist natürlich ein bisschen hochgegriffen, aber ich habe ja, glaube ich, schon vor diversen Wochen angekündigt, als wir über NES Remix gequatscht haben, dass ich mich sehr auf Tropical Freeze freue und ich habe es jetzt durchgespielt, genau wie du. Und ich muss sagen, mich hat es nicht enttäuscht.
Nee, überhaupt nicht. Du hast dich ja quasi auch selber eingeladen. Mir blieb ja gar keine andere Wahl, als dich fürs neue Donkey Kong wiederzuholen. Dem Versprechen bin ich natürlich treu geblieben. Und ich habe es auch echt nochmal jetzt mich angestrengt, für den Podcast das noch komplett durchzuspielen, damit du mich nicht als Kacknoob hier bezeichnest, live on air.
Na gut, du hast es nicht komplett durchgespielt, aber da reden wir wahrscheinlich gleich noch.
Da reden wir gleich drüber. Genau, fangen wir vorne an. Donkey Kong Country, diesmal ohne Returns, dafür mit dem Beisatz Tropical Freeze, was es auf Twitter sehr schwer gemacht hat, darüber zu sprechen, weil allein der Hashtag dazu schon den halben Tweet einnimmt, ist der zweite Teil dieser Neuauflage von den Donkey Kong Titeln. Du hast neulich ja uns auch davon berichtet über die 3DS-Version. Wir reden jetzt aber über die große Version, nämlich über die Wii U-Version.
Genau.
Die gibt es ja nur die bis jetzt, genau.
Richtig, aber wobei ich glaube, das setzen sie wahrscheinlich auch nochmal für den 3DS irgendwann um.
Genau. Ist hier zum ersten Mal für die Wii U, also HD. Und im Vergleich zum Vorgänger, wenn man da direkt mal den Sprung zieht, haben sie auch jeglichen Bewegungsquatsch oder Schütteleffekt oder eben auch sonstige Gimmicks, die man irgendwie in Spiele einbauen kann, ist eigentlich das größte Augenmerkmal diesmal, haben sie komplett weggelassen. Nicht mal das Wii U Gamepad hat irgendwelche Funktionalitäten. Es ist ein ganz klassischer Retro-Plattformer geworden.
Genau, also viele Leute haben das ja bemängelt beim Vorgänger, dass man nicht ohne Wackelkram auskam. Da gab es ja, glaube ich, wenn du dich erinnerst, da gab es immer solche kleinen Blumen und man musste sich so hinhocken und dann schütteln, damit er gepustet hat und dann kam da was raus. Die Blumen gibt es nicht mehr und es gibt auch sonst generell keine Gestensteuerung oder sowas mehr und das unterstützt quasi von dem Gamepad über Wiimote und Nunchuck bis zu dem Wii U Pro Controller alle Steuerungsmöglichkeiten, die es gibt. Und ich
hatte alle.
Ja, den alten Pro-Controller unterstützt es nicht, das stimmt.
Genau, was ich sehr komisch finde. Also du kannst mit dem Wii U Gamepad spielen, was ein bisschen schwer in der Hand liegt, aber geht schon, weil du hast ja alle Knöpfe, die du auch von so einem Pro-Gamepad hast. Du kannst mit den Wiimotes seitlich steuern, dann hast du halt keinen Analogstick, aber für das Spiel auch okay. Und ich habe dann eben versucht, meinen Pro-Controller anzuschließen an die Wii Remote. Und das funktioniert komischerweise nicht. Da meldet er sich dann und sagt, hier falsches Gimmick angeschlossen, falsches Hardware wird nicht unterstützt. Aber mit dem Wii U Gamepad Pro geht's wieder.
Was vielleicht ich irgendwie dubios finde. Vielleicht wird der alte Pro-Controller generell nicht unterstützt an der Wii U. Ich habe das noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt, in einem anderen Spiel. Weil ich ja den neuen Pro-Controller habe. Und ich muss auch sagen, mir wäre es mit dem Gamepad auf Dauer, glaube ich, ein bisschen schwer gefallen. Weil das liegt zwar schon okay in der Hand, aber ich habe sonst auch selten an der Wii U längere Sessions ein Spiel gespielt, so mehrere Stunden hintereinander.
Geht und ja auch nicht mit dem Akku.
Das stimmt. Aber selbst wenn man es an den Strom hängt, irgendwann, finde ich, liegt das Ding nicht mehr so richtig geil in der Hand. Und man wünscht sich immer so, dass man die Hände mal ein bisschen dichter zusammen machen könnte. Ich war aber mit dem Pro-Controller dann sehr happy. Aber du hast es auch schon angesprochen, es ist natürlich jetzt, also Nintendo, das ist jetzt wirklich, ich sag das bei jedem Wii U-Spiel ungefähr, was wir hier besprechen, aber noch mehr das Eingeständnis, dass dieses Gamepad eigentlich ein Fehler war oder nicht sinnvoll genutzt wird. Es ist halt wirklich einfach das Display aus in dem Fall. Also da wird gar nichts mehr drauf angezeigt, weder eine Karte noch sonst was. Selbst das Spiel wird nicht mehr darauf gespiegelt, wenn du es nicht möchtest. Du kannst es ja auch auf dem Gamepad spielen, musst es aber aktivieren. Ansonsten bleibt es einfach mal schwarz.
Und ja, ich habe jetzt öfter gelesen, dass das irgendwie als Eingeständnis gilt oder so. Fand ich jetzt gar nicht so. Also ich finde sogar begrüßenswert, dass sie einfach sagen, das Spiel braucht es nicht, also machen wir es einfach aus. Fertig.
Das ist ja schön, wenn sie mal ein Spiel hätten, was?
Ja, das ist, da bin ich ja ganz d'accord. Also ich finde aber, so ist es mir deutlich lieber, dass man sich auf die Kernkompetenz des Spiels sozusagen beschränkt und da jetzt nicht irgendwie nur was erfindet, was dann eben beim Vorgänger ja auch gezeigt hat, dass es eigentlich nur Ärger gibt. Also Ärger und Frust vom Spieler, wenn du es nicht irgendwie abschalten kannst. Deswegen haben sie das bei den 3DS-Versionen ja zum Glück auch wieder rausgenommen.
Also mich stört es ja auch gar nicht und es passt ja auch dazu, dass das Spiel ist ja grundsätzlich total reduziert auf so klassische Elemente. Es ist wirklich ein 2D-Jump-Run, wie man es im Grunde genommen auch vor 20 Jahren schon gespielt hat. Da gibt es zwar jetzt, ich finde, mir ist aufgefallen, es gibt mehr so optische Spielereien, dass sich mal die Kamera so ein bisschen dreht und du fährst dann auf so einer Lore mal in die Bildschirm, in die Tiefe des Bildschirms hinein, aber im Grunde genommen bist du da einfach von links nach rechts auf einer 2D-Ebene unterwegs und da passt es natürlich auch, wenn man so eine eher konventionelle Steuerung hat, bei der auch nicht, brauchst du auch nicht alle Tasten des Pro-Controllers, also das ist ja relativ überschaubar belegt alles. Ja.
Ganz kurz als Einwand noch, ich habe das Spiel komplett durchgespielt, also bis zum Endboss, mit dem Wii U Gamepad, das geht schon. Also ich fand es jetzt nicht irgendwie schlimm oder irgendwas. Du hältst ihn ja nicht, man hält ihn halt nicht so hoch wie so ein normales Gamepad, sondern man kann den halt so richtig schön auf dem Schoß ablegen und hat dann halt auch das Gewicht nicht als störend oder so. Also ich finde, es geht schon. Habe auch längere Sessions immer gemacht, so 2-3 Stunden Sessions oder so, und hatte jetzt irgendwie keine Handkrämpfe oder irgendwas. Also von daher, wer jetzt kein Wii U Gamepad Pro hat, man kann es auch gut mit dem spielen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Größe, aber that's what she said.
Ich mag diesen Pro-Controller halt auch deswegen gerne, weil du hast es schon angesprochen, der Akku hält nicht besonders lang beim Gamepad. Und bei dem Pro-Controller, ich weiß nicht genau, was Nintendo gemacht hat oder wie sie das gemacht haben, der Akku hält unfassbar lange. Ich glaube, seitdem ich die Wii U habe, das ist ja mittlerweile schon echt lange, habe ich original einmal diesen Controller aufgeladen. Ich glaube, der hat eine angegebene Laufzeit von 80 Stunden. Mhm. Obwohl der halt auch kabellos ist und auch Rumble unterstützt, da haben sie einen sehr potenten Akku verbaut und auch generell, ich finde, es ist ein super Controller. Es ist eigentlich echt schade, dass das nicht das Standard-Eingabegerät ist.
Das ist der, der aussieht wie der Xbox-Controller, gell?
Genau, der sieht eigentlich identisch aus und der liegt echt gut in der Hand und ich würde da gerne mehr mitspielen eigentlich.
Ja. Entschuldigung. Ja. Muss ich mir auch mal anschaffen.
Das ist jetzt zu lachen, weil das jetzt...
Ach, liegt gut in der Hand und so.
Ach so, okay.
Die Geschichte mit dem, dass es ein Retro-Spiel ist, trifft ja auf doppelte Weise zu. Es ist von den Retro-Studios und ich habe das auch getwittert, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich habe wirklich gedacht beim Spielen, eigentlich einen geilen Job, den die Retro-Studios da gemacht haben, weil sie treffen halt diesen Kern der Spiele, die Rare damals in diese Spiele gepackt hat, der, also diese Essenz, was ein gutes Donkey Kong ausmacht, das haben sie komplett getroffen, finde ich. Also noch ein, war bei dem Vorgänger ja auch schon so, aber wirkt jetzt so mit der Wii U und mit diesen ganzen liebevollen Details und auch in HD und so diese Kamerafahrten und wie die Gegner sich bewegen und aussehen. Also ich habe da gemerkt, dass ich Rare durch dieses Spiel ein bisschen weniger vermisse als vorher. Weil es sich wie ein Rare-Spiel anfühlt, wie halt so ein altes Rare-Spiel damals war.
Zumal ja auch, da haben wir schon die nächste tolle Überleitung jetzt, der Soundtrack ist ja von David Wise und das ist jemand, der hat fast 20 Jahre lang bei Rare gearbeitet und hat auch damals den Soundtrack gemacht für die alte Donkey Kong Country Trilogie. Der war nicht beteiligt bei Donkey Kong Country Returns, wo ich das gelesen habe, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall hat er jetzt den Soundtrack für Tropical Freeze gemacht und ich muss sagen, der Soundtrack ist ganz fantastisch. Also top, es gibt da viele Remixes von alten Stücken, die du wiedererkennst, aber auch die neuen und das sind echt immer so schöne Stimmungen, die da erzeugt werden, da bin ich richtig begeistert. Ich bin sogar vom Soundtrack fast mehr begeistert als von der Grafik. Die ist zwar auch gut, aber die sieht natürlich dem Vorgänger auch schon recht ähnlich, abgesehen davon, dass sie jetzt halt in HD ist. Mhm. Finde ich eher so die Atmosphäre, die durch den Soundtrack entsteht, finde ich fast noch cooler. Also das ist so in sich einfach auch so ein Wohlfühlspiel, wenn du das anmachst.
Total.
Ja. Ist alles auch technisch generell sehr sauber, also abgesehen davon, es hat ein bisschen lange Ladezeiten, finde ich, und die Ladescreens haben auch so komische Ruckler.
Ja, was bei Ladescreens auch okay ist, aber da zum Glück ruckelt es nur dort, genau.
Eigentlich ist es super flüssig und da sind überhaupt keine Ecken und Kanten an dem Spiel dran, das ist so schön poliert und ja, das gefällt mir einfach richtig gut.
Ja. Es fehlt so ein bisschen der Wow-Effekt am Anfang, wie du es gesagt hast, weil es halt sich wirklich anfühlt wie ein weiteres Donkey Kong Country Returns. Also man fühlt sich sofort heimisch, man landet sofort wieder im Spiel drin, man weiß sofort, was Sache ist und kann auch sofort loslegen. Also das Spiel hat ja auch keinerlei Firlefanz drumherum. Es gibt gar kein großes Intro-Video. Also ähnlich wie bei Rayman Legends und Rayman Origins geht's einfach direkt los. Gibt so einen kleinen Aufhänger, was passiert ist, nämlich dass dieser Viehkinger, wie es auf Deutsch ganz peinlich heißt, die kommen da irgendwie auf die Insel und frieren halt Zeug ein und dann geht man halt los und läuft von links nach rechts, um die Welt zu retten. Das Spiel gibt sich da gar keine große Allüren und das ist ja auch sympathisch. Also man jumpt von Welt zu Welt, reist von Welt zu Welt, erledigt da seine Aufgaben und es ist halt einfach so. Also das ist so gelernt und es will auch gar nichts anderes erreichen. Es gibt auch keine Zwischensequenzen. Das Einzige, was so ein bisschen dann eben existiert, dass halt, wenn du in eine neue Welt kommst, dass die mit so einer Kamerafahrt ganz sympathisch irgendwie so kurz vorgestellt wird, dass du halt gleich realisierst, ah, okay, hier bin ich irgendwie unter Tage oder hier ist irgendwie der Strandlevel oder hier ist jetzt die Eiswelt. Setzt so ein bisschen die Stimmung und das war's dann aber auch schon.
Wo du es jetzt gerade schon ansprichst mit den verschiedenen Welten, es gibt ja prinzipiell am Anfang erstmal 6 Stück, also die man sich so relativ leicht im Spielverlauf erspielt.
Leicht in Anführungsstrichen, genau.
Ich finde die Settings eigentlich sehr schön. Also ich war gerade bei der zweiten Welt, die erste, habe ich jetzt schon gar nicht mehr so ein Gedächtnis, was das genau war, aber die zweite ist, glaube ich, so eine Art Alpenwelt. Mhm. So ein Setting, das es irgendwie relativ selten gibt, also wie so ein bisschen so Bergdörfchenmäßig oder wie sollte man das beschreiben, so gebirgemäßig. Mhm. Wo es auch so Bierkrüge rumstehen und sowas. Also ich fand es echt hübsch gemacht. Das hat mir wirklich gut gefallen. Das war auch was man relativ selten in so einem Jump'n'Run vorher gesehen hat.
Ja, insgesamt sieht es einfach toll aus. Und wie gesagt, auch diese Liebe zum Detail, diese Kisten sozusagen, die man freiklopft, sehen in jeder Welt auch anders aus. Mal sind es irgendwelche Pflanzentöpfe, mal sind es irgendwelche kleinen Schatztrüchen am Strand und so. Das heißt, diese Elemente, die trifft man überall wieder, aber es sieht überall auch ein bisschen anders aus. Und die Gegner sind dann auch halt sehr, sind halt Pinguine und so kleine Seebären und Wikinger und oder Eulen oder solche Geschichten. Also da kommt durch dieses Frozen Paradise Setting auch so ein bisschen neue Elemente dazu. Und wie du es gerade gesagt hast mit dem Soundcheck auch, der fasst es halt so perfekt auf einfach. Der greift diese Elemente auf und du hörst richtig an den Titelmelodien schon immer, wo du dich jetzt befindest und du bist sofort in dieser Stimmung. Das ist echt top gemacht.
Wobei es mich gewundert hat, dass es dann, also es ist quasi, man kann es sagen, im Spielverlauf nähert man sich immer mehr so dem Zentrum dieser Eisepidemie an. Mhm. Ich finde, es dauert sehr lange, bis wirklich Welten kommen, die so richtig diese Eisthematik dann
aufbauen. Ja, total. Das ist eigentlich erst ganz am Ende. Ich hatte auch gedacht, das geht von Anfang an jetzt mit Eisplatten los.
Aber ist gar nicht so. Hat es mich auch ein bisschen gewundert, dass du denkst eigentlich, es gibt diese eine Donkey Kong-Insel und die hat dann verschiedene Bereiche, verschiedene Welten mit Levels, aber es sind ja dann irgendwie auch mehrere Inseln, über die man dann reist. Das hatte ich auch nicht so ganz auf dem Schirm. Ich dachte eigentlich, dass es eine Riesenwelt ist, auf der es dann verschiedene Unterwelten gibt. Mhm. Reist du dann quasi von Insel zu Insel und da dauert es wirklich lange, also viele Stunden, bis man dann mal was sieht, wo halt wirklich Eis irgendwie das dominierende Thema dann ist in den Levels, was ich aber auch gar nicht schlimm finde, weil per se mag ich Eislevels nicht so gerne, weil ich auch so rutschende Figuren nicht unbedingt stehe.
Genau, das war auch meine Sorge und das haben sie, glaube ich, auch gemerkt und deswegen ist das ganz am Ende erst in den letzten Welten, dass da dieses Eisthema so richtig zum Vorschein kommt, wenn du dann beim Boss bist. Zum Schwierigkeitsgrad, du hast gerade schon gesagt, man hangelt sich da leicht durch. Es ist schon ein Spiel für erfahrene Plattformer, würde ich jetzt sagen. Also ich fand es jetzt auch nicht überdramatisch schwer vom Spiel selber. Die Bosse sind ein bisschen knifflig, weil da halt zwischendurch keine Checkpoints existieren. Das heißt, du musst die Muster halt einfach nach einer Weile auch beherrschen. Und wenn du sie dann kannst, die Muster, dann sind die Bosse auch gut zu meistern. In den Leveln selber gibt's dann halt auch immer dieses Schweinchen, was man kennt, was dir die Checkpoints anbietet. Und man kommt schon ganz gut durch. Also ich hatte das Gefühl, dass der Vorgänger hartnäckiger war oder man kriegt jetzt mehr Leben. Also ich hatte aber zwischendurch immer 60, 70 Leben oder so, ohne mir jetzt da groß irgendwie diese Balance nachzukaufen und hatte jetzt nie irgendwie groß Sorge, dass ich jetzt gleich Game Over gehe. Was mir bei Donkey Kong Country im Zweier-Modus dann doch auch mal passiert ist, dass uns die Luftballons ausgegangen sind und wir irgendwie wieder Münzen farmen gehen mussten.
Wobei man allerdings auch im Zweispieler-Modus die Leben sehr viel schneller verschleißt,
weil man halt meiner Meinung nach. Weil man halt zwei Leben verliert immer, genau. Ja.
Genau.
Aber es sind auch so, also ich glaube, sie haben es ein bisschen leichter gemacht, auch die Lore-Fahrten und diese Raketen, die halten jetzt nochmal einen Schlag mehr aus und man kann sich ja auch immer noch ein Schutzschild noch dazu kaufen. Also man kann sich es auch noch ein bisschen leichter machen, wenn es einem zu schwer vorkommt.
Das stimmt. Es gibt ja jetzt mehr Items, die man auch, du kannst in jeder Welt einen Shop freischalten und dir da verschiedene Items und da gibt es noch eine ganze Menge mehr, eben wie du schon gesagt hast, du kannst diese Zusatztreffer kaufen. Ich glaube, du kannst dir auch was kaufen für die, ach guter Punkt, das fällt mir gerade ein, es gibt, du kannst dir quasi noch zusätzliche Luft kaufen für die Unterwasserlevel, weil das gab es ja auch im Vorgänger nicht, du kannst jetzt ins Wasser springen und tauchen. Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es schön in den Welten, wo es so eine Mixtur ist, wo du eigentlich mehr ganz normal am Land rumläufst. Dann gibt es zwischendurch mal Kurzpassagen, wo du ins Wasser springst und was aufsammelst oder unter irgendwas durchtauchst und dann geht es raus. Ich hatte so einen leichten Motivationshänger in der vierten Welt, als ich da gemerkt habe, dass es da komplette Unterwasserlevels gibt, weil man kann sich zwar recht schnell bewegen und auch recht flott unterwegs und es steuert sich alles gut, aber ich bin nie ein Freund gewesen von Unterwasserlevels und ich glaube, den meisten Leuten geht es so, dass sie eigentlich nicht so viel Bock darauf haben, in einem Jump'n'Run zu schwimmen. Ich weiß nicht, ob dir das gefallen hat. Ich fand es nicht, die waren schon auch gut, aber ich war froh, als die Welt vorbei war.
Ja, also Unterwasserwelten nerven irgendwie mal ein bisschen, weil es halt sich einfach echt immer sehr schwammig anfühlt und sehr träge steuert und gerade wenn man dann irgendwie eine Stelle 5-6 Mal machen muss, nervt's mich auch mal tierisch, aber ich fand's relativ okay, weil oft ist es schon so gemischt, dass man eben nicht nur komplett unter Wasser ist, bis auf ein paar Ausnahmen. Wie fandest du denn den Schwierigkeitsgrad?
Genau, wollte ich jetzt gerade nochmal sagen. Also ich finde, es ist schon definitiv schwer und es ist auch so eine Grundsatzfrage. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen oder Meinungen gelesen von Leuten, die gesagt haben, ey, das ist mir viel zu schwer und das ist frustrierend und es ist unfair, es ist genauso blöd wie der Vorgänger. Oder ich verkaufe das Spiel jetzt gleich wieder, weil irgendwie meine 5-jährige Tochter damit nicht klarkommt. Und ich kann das nicht mal in Gänze entkräften, weil das Spiel ist wirklich ein Spiel, wo es Stellen gibt, die man einfach auswendig lernen muss. Also dadurch, dass sich auch sehr viel dynamisch innerhalb der Levels entwickelt, da bricht mal irgendwas weg oder es fährt irgendwas hoch und runter oder es gibt Stellen, wo hinter dir was anfängt, ist jetzt nur ein fiktives Beispiel, irgendwas zu brennen oder es bricht alles weg und du musst ganz schnell weiterkommen. Es gibt definitiv Stellen, die kannst du beim ersten Mal nicht so antizipieren und wahrscheinlich auch nicht schaffen. Und mich motiviert es aber, ich vergleiche das für mich immer so ein bisschen, ich habe früher auch sehr ausgiebig so Sachen gespielt wie Guitar Hero oder Rock Band, wo du auch lange Zeit denkst, wie soll das gehen oder dass dir total konfus aufgebaut vorkommst, du probierst es immer und immer wieder und du lernst es halt einfach auswendig. Und genauso ist es auch bei den sehr schweren, bei den wenigen sehr, sehr schweren Levels in Tropical Freeze, dass mich das einfach motiviert, das auswendig zu lernen. Ich kann auch verstehen, wenn man sagt, es ist für jemanden kein gutes Game Design, wenn man sowas nicht beim ersten Mal auch bewältigen kann.
Es ist halt eine Grundsatzdiskussion bei Plattformen, ja? Willst du irgendwie so einen Flow haben? Bei Rayman, finde ich, ist es viel mehr auch bei diesen Geschwindigkeitsleveln, wo hinter dir dann Sachen einbrechen, dass du so intuitiv ein bisschen allein durch die Musik und durch den Takt und wie dieses Spiel funktioniert, so durchflowst und dann immer so das Gefühl hast, du bist kurz vorm Sterben, aber du kommst trotzdem, quetscht dich irgendwie noch so durch. Finde ich, passt da auch irgendwie gut zum Spiel, weil die auch dauernd so rennen und irgendwie auch so ein bisschen Slapstick-artig unterwegs sind. Mag ich auch gerne, aber hier ist es eher so diese, geht schon fast so ein bisschen in die Super Meat Boy-Ecke, dass du halt manche Stellen einfach perfekt meistern musst. Wenn du an der Liane vorbeihüpfst, ist halt rum. Und wenn du sie nicht erwischt, dann fällst du halt runter, fertig aus. Oder wenn die Plattform hinter dir zusammenbricht, dann ist da halt auch nichts mehr, wo du zurück kannst.
Das stimmt. Also Rayman hat da so schön die Balance, dass es dir suggeriert, dass du so ein sehr guter Spieler bist, weil es geht immer gerade noch so weiter. Es wirkt immer so, als bist du kurz davor, irgendwie Leben zu verlieren, aber du wurschtelst dich immer irgendwie so durch. Und Tropical Freeze ist halt so ein bisschen über diesen Punkt drüber. Das sagt halt, okay, du machst es jetzt bitte perfekt. Ansonsten stirbst du jetzt hier und dann machst du es halt nochmal.
Ja, und man wird ja auch schnell besser. Also die Lernkurve ist schon relativ hoch, finde ich. Wenn man einmal gesehen hat, okay, die Liane schwingt in dem Takt und ich muss genau da hüpfen und da unten ist eine Plattform, wo es mich wieder weiterschleudert oder da ist dann diese Box, die mich da davon katapultiert. Es gab selten Stellen, bis auf die Bosse wirklich, die sind große Ausnahmen, die ich mehr als 3-4 Mal machen musste. Also in den späteren Leveln gibt's dann schon auch mal so getimte Geschichten, weil du einfach immer nur wirklich eine Chance hast. Und diese K-Tempel, die sind ja explizit so, diese Bonus-Level, die sind ja explizit genau so gemacht, dass du nur eine Möglichkeit hast, da durchzukommen. Genau. Die sind ja mit Absicht so, aber in den Spielleveln selber gibt's eigentlich nur immer so Phasen, wo es sehr hartnäckig ist mit dir und sehr unnachgiebig. Aber ich finde es auch gut so, dass es halt auch diese Art von Plattformer noch gibt, weil genau das zeichnet so ein Donkey Kong halt auch aus, finde ich, im Vergleich zu anderen Plattformen.
Du hast ja gerade jetzt schon diese K-Tempel angesprochen, da kann man ja vielleicht nochmal sagen, also es gibt in jedem Level, das kennt man auch aus dem Vorgänger, aber es gibt da Puzzlestücke zum Sammeln, die wirken eigentlich so, als wären sie das Wichtigste, aber die sind im Grunde genommen nur dafür da, da schaltet man Bilder mit frei und so Dioramen der Welten und so ein Quatsch, sage ich jetzt mal, weil mich persönlich interessiert es nicht. Und es gibt halt diese 4 Kong-Buchstaben und wenn man die alle hat, dann, also wenn man in einer Welt, in jedem Level diese 4 Buchstaben hat, dann schaltet man immer so einen K-Tempel frei. Und hat man das in jeder Welt gemacht und geschafft, dann schaltet man noch eine 7. Welt frei, wo es auch nochmal 3 Levels gibt. Und Die sind wirklich, also das sind dann drei Level, die alle keinen, die haben auch keine Checkpoints und die sind richtig, richtig anspruchsvoll. Da habe ich auch lange Zeit gedacht, okay, das jetzt höre ich auf und das schaffst du nicht. Und aber auch das ging dann irgendwann. Und ja, ich finde die Bandbreite ganz schön an Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, es kann ungefähr jeder Jump'n'Run-Spieler eigentlich durchspielen. Und so nach oben hin sind die, ist dann fast keine Grenze da, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Wenn man halt wirklich alles sehen will, dann muss man schon recht gut sein in Jump'n'Runs.
Ja. Wenn du es gerade sagst, also die Kong-Buchstaben, die muss man ja in einem Lauf durchholen, in einem, also nicht in einem Leben, aber in einem Level. Und bei den Puzzleteilen, die kann man ja, egal wann man sie aufgesammelt hat, die bleiben dir. Das fand ich auf die Dauer ein bisschen öde. Also die Kong-Buchstaben sind eine Herausforderung, die finde ich gut, weil du die eben alle sammeln musst in einem, wenn du das alles haben willst. Die Puzzleteile habe ich irgendwann echt auch liegen lassen, wenn ich sie nicht irgendwie beim Vorbeilaufen mitgenommen habe, weil es ist so eintönig, diese Puzzleteile. Die sind irgendwie immer an den gleichen Stellen und auch diese mini versteckten Gebiete, die waren ja bei Rayman, waren die ja jedes Mal anders.
Ja.
Wenn du so eine versteckte Area entdeckt hast, wo diese Gefängnistypen da drin sitzen, da hattest du ja jedes Mal noch so einen kleinen Mini-Abschnitt, den du irgendwie durchknobeln musstest oder irgendwas Bestimmtes erreichen musstest, vom Schwierigkeitsgrad auch unterschiedlich. Und hier bei Donkey Kong sind es halt immer diese gleichen Plattformen, wo du diese Bananen innerhalb von 60 Sekunden aufsammeln musst. Jedes Mal, egal in welcher Welt, die unterscheiden sich halt nur minimal. Mal sind es irgendwelche Hüpfplattformen und mal sind es irgendwie Tonnen, die dich nach oben pfeffern, aber das fand ich auf die Dauer recht eintönig, dafür, dass es 5 bis 6 Puzzleteile pro Levelabschnitt gibt.
Mehr sogar, es gibt, glaube ich, immer 5, 7 oder 9.
Ja, aber nicht alle sind in diesen versteckten.
Ach so, das meinst du. Ja, stimmt. Das sind auch so, weil dadurch, dass es so gleichförmig ist, da macht man dann gerne mal so Flüchtigkeitsfehler, weil das sind eigentlich Sachen, die einen primär nur aufhalten, gerade das, wo man sich in den Fässern so nach oben schießt und dann wieder landen muss, da denkt man dann so, okay, ich will das schnell abschließen, dann fällst du rein und dann kannst du es halt nicht nochmal machen, weil du hast nur eine Chance und danach kannst du nicht mehr in den Bonusabschnitt rein, sondern musst du sagen, okay, ich verliere jetzt bewusst ein Leben, um den Level nochmal zu spielen. Das fand ich auch eher suboptimal, aber im Grunde genommen war die so einfach, dass man sie meistens gleich auf Anhieb auch geschafft hat.
Ja. Mir ist gestern noch passiert, dass ich alle Bananen eingesammelt habe und dann am Puzzleteil vorbeigehüpft, in den Ausgang gehüpft bin. Und es ist aber nicht so toll, dass du irgendwie sagen würdest, geil, ich will jetzt unbedingt alle Puzzleteile sammeln. Also da fehlt mir irgendwie komplett der Reiz, die jetzt alle zu sammeln.
Bock drauf. Also ich finde auch da war der das ganz gut gelöst, dass du kannst ja im Shop auch diesen Vogel kaufen. Ich glaube, Sports heißt der. Und der kräht ja dann immer, der ist so klein in der Ecke eingeblendet und wenn du dich in der Nähe von einem Puzzlestück befindest, dann fängt er halt an zu krähen und du weißt, okay, hier ist irgendwo eins versteckt und ich muss das holen. Und ich fand es irgendwie dann schon motivierend und ich habe es tatsächlich auch gemacht. Also ich weiß nicht, hast du den Vogel mal benutzt oder hast du alle immer so gesammelt dann?
Ich habe den mal benutzt, um zu gucken, was der genau bringt. Und dann habe ich es irgendwann auch bleiben lassen, weil ich eben gedacht habe, okay, die bringen mir jetzt nichts, diese Puzzleteile zu sammeln. So ein Completionist bin ich jetzt irgendwie nicht, dass ich da Bock drauf habe, das Spiel auf 100% komplett abzuschließen.
Ich bin es eigentlich auch nur bei Jump'n'Runs, ehrlich gesagt. Ich vertiefe mich selten ansonsten so krass in Spiele oder bei irgendwelchen Action-Adventures da alles, jedes, keine Ahnung, Audio-Log einzusammeln oder auch bei Shootern, mache ich eigentlich auch. Aber bei solchen Spielen macht es mir richtig viel Spaß. Hm.
Genau. Ansonsten hat es schon relativ viel Abwechslung insgesamt, aber es bleibt schon sich insgesamt sehr treu. Also es sind jetzt keine Minispielchen dabei, wie jetzt irgendwie das ich vergleiche jetzt immer mit Rayman, weil es halt einfach so zeitnah auch zusammenliegt. Dieses Fußballspiel bei Rayman zum Beispiel, ja. Oder die Musikabschnitte bei Rayman. So eine Bandbreite hat's dann doch nicht. Es bleibt sich insgesamt sehr treu. Es gibt halt diese Lore-Fahrten, die mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß machen, die aber auch sehr frustig sein können. Fand ich aber hier deutlich einfacher als im Vorgänger.
Ja, ich auch.
Und dann gibt's ja eben noch diese Raketenlevel, die eigentlich wie die Lore-Level sind, nur halt nicht auf Schienen, sondern dass du halt nach oben und unten steuerst mit deinem Raketenschub.
Ich muss ja sagen. Bitte? Die finde ich toll, die machen mir richtig viel Spaß.
Die machen richtig Laune, vor allem auch in den späteren Leveln sind die richtig zentimetergenau auch, wo du dann durch diese Klippen durchsteuern musst und so.
Im Grunde genommen ist es ja Flappy Bird.
Stimmt.
Ja, wirklich, das ist genau das gleiche Prinzip wie Flappy Bird. Und ich habe Flappy Bird tatsächlich nur mal bei Leuten auf dem Handy gesehen. Ich habe das nie gespielt, weil es hat mich irgendwie nicht gereizt. Aber
ist genau das, ja genau.
Würde ich es wahrscheinlich auch spielen, weil ich das Konzept aus Donkey Kong eigentlich super gerne mag.
Ja, Nintendo hat auch gesagt, sie wollen jetzt so Promo-iOS-Spielchen machen für ihre großen Titel. Also von daher könnten sie doch diesen Donkey Kong Raketen-Level als Minispiel für iOS umsetzen. Das würde ich auch spielen.
Total. Ne. Auf jeden Fall.
Ja, aber insgesamt fehlt mir da so ein bisschen dann die Abwechslung. Es ist jetzt völlig in Ordnung, aber so ein paar mehr Sachen hätte ich mir schon gewünscht. Also das einzig große, größte neue Element, haben wir gar nicht erwähnt bisher, sind ja diese neuen Charaktere.
Aber weißt du, warum wir sie nicht im Detail erwähnt haben? Mhm. Weil ich finde, dass, also Diddy gab es ja vorher schon. Ich finde, Diddy ist durch Dixie eigentlich fast ein bisschen redundant, weil Dixie kann ja auch schweben.
Dixie ist das Mädchen, genau. Mhm.
Genau, man gewinnt durch sie noch so ein bisschen an Höhe am Ende, so ähnlich wie das früher bei Yoshi, was Yoshi mit Mario gemacht hat. Genau, dadurch ist sie eigentlich schon cooler als Diddy.
Die ist viel besser.
Ja. Und Cranky ist, es gibt manche Sachen, ich glaube zum Beispiel so ein Portal, so einen geheimen Levelausgang in der allerletzten Welt kannst du nur finden, wenn du Cranky hast, weil du über mehrere solcher Stachelplattformen hüpfen musst. Mhm. Aber ansonsten habe ich ihn auch selten benutzt, weil er konnte halt nicht den Sprung verlängern, sondern hat halt nur diesen Vorteil, dass er mit seinem Poco-Stick auf irgendwelche Fallen springen konnte.
Genau, wie Dagobert Duck.
Genau, aber es hat mich nicht so gereizt, es zu benutzen. Ich würde es immer vorziehen, irgendwie im Sprung noch das verlängern zu können oder besser steuern zu können, wo ich lande. Dadurch habe ich fast immer mit Dixie gespielt.
Ich fand den Cranky eigentlich ganz cool. Mir hat der Spaß gemacht. Ich habe den gerne oft genommen, aber Diddy ist wirklich überflüssig. Also den hätten sie noch irgendwie eine Zusatzfähigkeit geben können, weil Dixie da einfach wirklich deutlich besser ist. Den Cranky fand ich, in manchen Leveln ist der ganz gut, weil du halt einfach über diese Stachelelemente, dann hüpfst du halt einfach drüber. Du kannst auf die Feinde unbeschwert da drauf hüpfen und du kriegst die Feinde mit Kopfbedeckung auch kaputt. Stimmt. Aber das war es eigentlich auch schon. Insgesamt hast du es mal zu zwei Spielern gespielt. Das habe ich nämlich jetzt noch gar nicht ausprobiert, wie da der Koop-Modus dann ist.
Ich habe es mal einen Abend gemacht mit einem Kumpel hier und wir haben dann relativ schnell wieder aufgehört und ich war auch ganz froh drüber, weil ich hatte, glaube ich, vorher sowas um die 60 Leben. Da waren es, glaube ich, noch 20 und wir hatten nur zwei Levels gespielt. Also ich war da schon etwas weiter im Spiel und er war da noch nicht so warm mit der Steuerung oder generell mit der ganzen Dynamik und wie das Spiel funktioniert. Und ich habe eben schon mal gesagt, dann verlierst du halt so schnell die ganzen Leben. Hm.
Aber ist im Grunde wie der Vorgänger, oder? Dass man halt zusammenlaufen kann oder eben auch dann getrennt.
Ja, aber ich glaube, das ist alleine schon, wenn nicht zwei Leute auf dem exakt gleichen Niveau das spielen, dann ist es alleine, glaube ich, immer einfacher und macht auch mehr Spaß. Ja.
Nee, ich habe es jetzt auch sehr genossen, das alleine zu spielen, weil einfach hat gut funktioniert und vom Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, beim Vorgänger habe ich das auch erlebt, dass dann die Leben sofort wechseln, wenn du in der Lore zu zweit drin sitzt und einer duckt sich nicht. Das ist einfach nur frustrierend und nervig.
Was ich noch ein bisschen schade fand, ist, dass es an den Reittieren, da gab es ja auch in der alten Trilogie, in den verschiedenen Teilen, da gab es ja dann auch mal, glaube ich, so eine Schlange und einen Frosch und den Delfin. Und gerade wo sie jetzt Unterwasserlevel haben, hätte ich gedacht, das haben sie vielleicht auch drin. Aber es gibt tatsächlich nur das Nashorn Rambi.
Ja.
Und das auch nur in relativ wenigen Levels. Also
ja, ganz kurz, es kommt echt nur ein paar Minuten im gesamten Spiel eigentlich vor. Wenn es aber auftaucht, ist schon super. Also das ist schon so ein Yeah, Rambi.
Ja, aber warum dann nicht mehr? Weil du hast es ja schon angesprochen, das ist sowieso spielerisch, also es klingt jetzt alles total negativ, was wir hier sagen, aber es ist ja natürlich auch meckern auf hohem Niveau.
Sehr hoch.
Es steckt wirklich so viel drin. Und da hätte man doch mit so Sachen, die es halt eh früher schon gab, da hätte man doch nochmal ein, zwei mehr von diesen Tieren einbauen können.
Ja, verstehe ich auch nicht, weil der macht ja auch Spaß, mit dem Nashorn da rumzuhüpfen und diese ganzen Kisten zu zerschmettern und durch die Feinde sich durchzupieksen, das ist super. Und der kommt aber wirklich echt nur drei, vier Mal vor, wenn es hochkommt, gell?
Ja.
Ja.
Noch einen Punkt, den habe ich hier noch auf meiner Liste stehen. Da musste ich tatsächlich auch erst nochmal nachdenken, bis mir das überhaupt eingefallen ist, weil ich es nie benutzt habe, sind diese neuen Team-Moves. Hast du das eingesetzt?
Ja, ich habe dich doch gestern Abend noch gefragt, für was gibt's eigentlich diesen High-Five-Move? Ich war im Endboss und habe das dann immer gedrückt und da hat er mir nämlich gar nichts mehr gebracht. Und ja, dann habe ich nochmal nachgeschaut, was der genau macht. Also wenn du genügend Bananen oder Münzen, weiß ich jetzt nicht, dann einsammelst Bananen, dann lädt sich so ein Banana-Juice-Leiste auf. Und das ist dann wie so eine Smart-Bomb quasi, gell? Die machen dann so ein High-Five oder so eine Fist-Bump mit dem Cranky. Deswegen habe ich immer Cranky genommen eigentlich. Ja, die Fist-Bump ist cool. Und ich habe aber nie verstanden, für was die taugt. Und habe das dann erst jetzt im Nachhinein erfahren, dass die dann alle Feinde, die auf dem Bildschirm sind, in so gelbe Herzen umwandelt.
Ja, das hängt von dem Begleitcharakter ab. Ich glaube, okay. In einem der drei ist es sogar so, dass jeder Gegner in so einen roten Lebensballon umgewandelt wird. Und das ist dann natürlich ganz cool, wenn da, keine Ahnung, vier, fünf Pinguine gerade auf dem Bild sind, du machst das, dann sammelst du halt auf einen Schlag mal fünf extra Leben ein. Mhm. Aber ich habe auch nie dran gedacht, das zu machen. Ich weiß auch nicht, warum. Das wird einem ganz am Anfang im Spiel, glaube ich, mal kurz erklärt.
Ja, mir ist es dann nämlich gestern wieder begegnet, als ich die erste Welt nochmal gespielt habe, um alle Kong-Buchstaben einzusammeln. Da kommt es gleich im zweiten Abschnitt oder so, wird dir das gleich erklärt, aber da hatte ich es irgendwie übersehen, dass das dieser Team-Move ist. Hab einfach die Leben eingesammelt und bin weitermarschiert.
Ja, genau, also das ist auch so eine Neuerung, naja, die hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber. Ja,
wir haben sie halt nicht benutzt, wir Kacknoobs. Wahrscheinlich ist die voll gut.
Das Spiel, ich finde es an sich aber auch schon, ich fand den Vorgänger auch schon so gut, es gab jetzt nicht die Notwendigkeit, da wirklich so extrem viel dran zu schrauben. Mhm. Und auch das ist jetzt wirklich für mich, ich fand es ein ganz fantastisches Spiel, abgesehen von den ganz kleinen Macken oder auch Sachen, die mir wurscht waren, wie jetzt diese paar neuen Features, die wir angesprochen haben. Oder auch zum Beispiel, es gibt ja auch einen Time-Trial-Modus. Da weiß ich auch nicht, wem das jetzt Spaß machen soll, da auf Zeit durch die Levels zu rennen, weil ich finde, dafür sind sie auch nicht unbedingt gemacht. Hm,
dafür stimmt dieser Flow nicht. Nee, dafür muss man viel zu sehr Acht geben, finde ich auch.
Genau. Es ist übrigens, ich weiß nicht, ob das, wir haben jetzt sowieso schon gespoilert, dass man noch eine Welt freischalten kann. Es ist auch so, wenn du das Spiel 100% durch hast, dann schaltest du einen Spielmodus frei, wo du, wo es keine Items mehr gibt, keine Checkpoints und du nur einen Affen hast und ein Herz. Und damit bitte doch alles nochmal spielen sollst. Oh Gott. Da frage ich mich, welche völlig masochistischen Menschen das irgendwie machen, weil das wirklich einfach überhaupt keinen Spaß macht.
Das sind die gleichen, die auch beim neuen Super Mario mit allen Charakteren alle Welten nochmal durchspielen, oder?
Stimmt, da kenne ich auch niemanden, der das macht, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, ob ich so jemanden kennen möchte.
Sowas einzubinden ist natürlich relativ einfach. Von daher wird es wahrscheinlich einfach gemacht. Aber so ein Hardcore-Modus, weiß auch nicht, wer das braucht.
Ja, das ist absurd. Und da habe ich halt auch in Foren gelesen, wo Leute geschrieben haben, ja, warum muss ich dafür erst alles spielen? Ich würde sofort auf knallhart spielen. Da denke ich mir auch so, ja, spielst du dich erstmal so durch und dann mir nochmal beide, ob du das nochmal dann so spielen möchtest, weil ich glaube es eigentlich nicht, dass es irgendjemand möchte.
Ist es ein Wii U-Pflichttitel, würde ich sagen, ja.
Ja.
Wenn man die Wii U hat und wenn man Plattformer mag, dann muss man dieses Spiel auch gespielt haben. Da würde ich definitiv auch unterschreiben. Ich wurde gefragt, ob es sich lohnt, dafür eine Wii U zu kaufen. Das finde ich halt immer extrem schwierig. Also es gibt halt gerade diesen Mangel an Spielen für die neuen Konsolen. Die Wii U kriegt jetzt wieder ein paar. Finde ich immer extrem schwierig. Also das kann ich jetzt so auch nicht pauschal beantworten, weil man muss schon wirklich Fan von Donkey Kong sein und von dieser Art von Spielen, um das Spiel überhaupt genießen zu können und nicht völlig gefrustet zu sein. Von daher würde ich es jetzt auch nicht als Systemseller oder sowas bezeichnen.
Ja, ich finde es generell halt echt schwierig zu sagen, welches Spiel rechtfertigt jetzt eine Ausgabe von, gut, die Wii gab es jetzt eine Weile, gab es im Angebot in verschiedenen Online-Händlern für irgendwie 200 Euro in einem Zelda-Bundle, was schon echt wenig ist. Aber jetzt einen dreistelligen Betrag auszugeben, nur für ein einziges Spiel, da müsste ich wirklich schon großer Fan sein, weil ja, das Spiel ist ja jetzt auch nichts, wo ich sage, das ist eine total krasse Spielerfahrung, die ich so noch nie hatte, die total meinen Horizont erweitert, weil das ist es beileibe nun nicht und da muss ich sagen, naja, also ich würde jetzt nicht in der Hoffnung, dass mich das jetzt total flasht und sagen, ich kaufe mir sofort morgen eine Wii U, wenn ich noch keine hätte.
Nee, eben. Es ist halt auf sehr hohem Niveau, aber man kriegt genau das, was man auch erwartet, was man kennt. Ja. Ist wie so nach Hause kommen irgendwie.
Stimmt. Ja. Und ich bin auch traurig, dass es jetzt schon wieder vorbei ist. Also das da gerne ein bisschen weitergespielt dran.
Ich bin jetzt gerade in der Phase, dass ich auch echt froh bin. Ich kehre zwar gern auch zur Verwandtschaft zurück, aber jetzt bin ich so auch ganz froh, dass Weihnachten wieder vorbei ist. Weißt du? Ja. Weil mich einfach der Endboss so dermaßen genervt hat. An dem hing ich so ewig lang dran und ich habe selten so geflucht bei einem Spiel. Also ich bin echt kein Typ, der sich bei Spielen arg aufregt, aber ich hatte original so einen richtigen Frust-Rage-Quit, wo ich wirklich einfach nur noch die Wii U ausmachen musste, weil es mich so genervt hat, dieser Typ. Weil es sich halt irgendwie unfair angefühlt hat in dem Moment. Und ich hab locker 30 oder 35 Ballons verbraucht, bis ich den geschafft hatte. Und jetzt im Nachhinein ist er eigentlich relativ einfach, wenn man es halt also kennt, gell?
Ich finde, er ist über weite Strecken einfach, aber du hast es mir gestern ja, glaube ich, dann auch schon geschrieben gehabt, wo du da immer stirbst. Und ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, das war schon schwierig, weil das ist quasi, um das jetzt mal kurz anschaulich zu machen, dass sich dann in einer bestimmten Phase des Kampfes der Boden immer so nach oben hebt, in mehreren Teilen. Und du musst dann quasi mit nach oben in die Luft. Und dann fallen die Stückchen wieder runter, aber du weißt nicht genau, was wo zuerst landet. Und wenn du vor dem Boden unten ankommst, dann fällst du halt in die Lava.
Es ist halt frustig, wenn du alles richtig machst in so einem Endkampf, auch in alle Bewegungen richtig machst, aber dann halt mit einer Berührung stirbst, weil du halt in die Lava fällst. Das fand ich halt extrem frustig. Das ist bei den anderen Bossen nicht so extrem.
Ja, es ist echt schwer vorauszusagen, wo man da dann hinspringen kann oder wo man dann landet. Und ich finde auch schwierig bei dem Endboss, weil er, das ist ja diese große, dieses große Walross, und der läuft dann immer so oder rennt dann immer so ein bisschen gebeugt auf einen zu. Es ist ein bisschen schwer zu erkennen, wo die Trefferzone auf seinem Rücken eigentlich liegt oder wo man ihn nicht trifft.
Genau.
Das fand ich ein bisschen knifflig.
Genau, also das ist auch der frustigste Moment im ganzen Spiel, den Rest finde ich echt in Ordnung. Auch die Bosse, finde ich, sind eigentlich echt ganz cool gemacht mit ihren Phasen. Aber auch da wieder relativ wenig Überraschung. Es sind halt Bosse, die ihre empfindliche Zone haben und die halt bestimmte Bewegungsabläufe haben. Und wenn du die mal drauf hast, dann geht's. Und es erfindet halt wirklich das Rad nicht gerade neu.
Aber ich bin mal gespannt. Es wird ja sicherlich auch eine Trilogie werden, ob wir da auf der Wii U noch einen Teil sehen oder auf welcher Plattform auch immer. Aber ich freue mich eigentlich jetzt schon drauf, wenn das weitergeht.
Ja, unbedingt. Also ich finde, Retro machen da einen tollen Job. Und die sollen bitte genauso weitermachen, auch wenn es ein bisschen oldschoolig daherkommt oder gerade deswegen eigentlich. Mit so moderner Technik, alte Retro-Plattformer, finde ich eine gute Sache.
Ich auch. Also es war schon... Es ist schon auf einem anderen Niveau als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, das DuckTales aus dem letzten Jahr.
Oder auch
Castle of Illusion oder die waren auch alle teilweise ganz nett oder auch gut und so, aber das ist schon nochmal eine andere
Qualität. Nee, ist auf jeden Fall in der Rayman-Liga. Rayman-Mario-Liga, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann danke ich dir für deinen Besuch.
Du, sehr gerne.
Du darfst auch mal für andere Titel kommen, gell? Es muss nicht immer Nintendo, Wii U und Donkey Kong sein.
Ich spiele jetzt mal Danganronpa auch und dann sprechen wir vielleicht da mal drüber.
Das können wir gerne machen mit dem Gregor zusammen oder so. Super.
Ja, gerne.
Cool. Dann machen wir das. Eine Visual Novel, da geht's in eine ganz andere Ecke. Da bin ich sehr gespannt. Würde ich mir auch gerne anschauen. Gut, dann verweise ich auf gameone.de. Da findet man dich und natürlich auch eure tolle Sendung.
Das ist sehr nett von dir. Dankeschön.
Ja, wir müssen noch die Underdogs ein bisschen fördern.
Vielleicht könnt ihr mal auf Facebook was posten bei uns. Das wäre total cool.
Das mache ich. Für dich doch gerne. Gut, dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Ciao.
Dankeschön. Tschüss.